ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast.
Und jetzt Florian Lippowitz, da kommt schon, der hat ihn noch gesehen, den Jonas Vingegaard, geht aus dem Sattel viel, viel schneller. Florian Lippowitz fährt auf Platz 3 und wird sich in der Gesamtwertung auf den 4. Platz verbessern. Und er wird es sich ab jetzt gefallen lassen müssen, dass er Podiumskandidat ist auf den 3. Platz Nummer 1 von allen anderen. Denn die anderen sind nicht zu sehen. Es kommen sie nicht, die alle da vor ihm lagen. Also Pogacar ist der neue Mann in Gelb, gewinnt die Etappe. Florian Lippowitz wird hier oben 3. und in der Gesamtwertung neuer 4.
Oh, was für ein Tag wir erlebt haben hier in Otakam. Pogacar fliegt ins gelbe Trikot und
Florian Lippowitz begeistert
Florian Radsportherzen und erobert sie auch. Und darüber sprechen wir natürlich jetzt hier in dieser prominenten Runde. Florian Nass, unser Fernsehreporter, ist
da. Hallo.
Gerade habt ihr Holger Gerske gehört, unseren Radioreporter.
Hallo Moritz.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Unser Fernsehexperte Fabian Wegmann, vielseitig wie immer.
Moin Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet und wir haben zwei große Themen, über die wir sprechen. Wir versuchen es nicht zu vermischen, wobei es ja nicht ganz möglich ist, weil ja doch irgendwie alles zusammengehört. Aber wir reden natürlich über den Auftritt von Tadej Pogacar hier hoch und die Schwierigkeiten, die Jonas Vingegaard hatte, ihm zu folgen. Pogacar neu in Gelb. Und wir reden natürlich auch über den Tagesdritten und den neuen Gesamtvierten Florian Lippowitz. Flo, was hat dich heute am meisten begeistert?
Ja, schon er. Klar, also an Pogacar hat man sich ja gewöhnt. Ich meine, normalerweise muss man sagen, eigene Liga, eigene Welt, wissen wir aber alles. Aber heute haben wir etwas Großartiges gesehen. Ich meine, Holger und ich haben viele Jahre schon gesehen, auch immer wieder große Sprinttalente, Klassementfahrer. Er ist in dieser Liga der Klassementfahrer. Er ist Weltklasse. Das ist toll. Wir können ja sicherlich dann auch nochmal über die Bilder sprechen, die sich angedeutet haben. Dieses permanente nach rechts umschauen. Was passiert da eigentlich hinter mir? Was ist mit Primoz Roglic los? Das war sensationell. Das ist einfach großartig.
Letztlich sitzt man ja dann als Deutscher doch da und denkt sich, muss er jetzt wirklich warten, muss er wieder gucken, wieder geht eine kleine Lücke auf, wieder nimmt er so ein bisschen raus, was machen eigentlich die beiden anderen, der junge Brite Onley war ja genauso dabei, noch wie der Norweger Johannessen, kriegt er freie Fahrt, versucht doch mal einmal mit einem Antritt, dann ist es halt wie es ist und das kam dann 5,5 Kilometer vor dem Ziel, war das glaube ich im Bild, also für Roglic, für Pogacar an der Stelle, also reichlich 6 Kilometer vom Ziel durfte er dann, und dass er dann auch noch Oscar Onley so klar in die Schranken gewiesen hat und letztlich auf dem letzten Kilometer schneller war als Jonas Vingegaard, natürlich mit einer anderen Ausgangsposition. Das ist schon, wenn ich jetzt sage respektabel, ist das nicht die richtige Schublade. Das ist die beste deutsche Kletterleistung, die ich gesehen habe in der Ära, die wir jetzt haben. Emanuel Buchmann, ja, war auch, aber der hatte nicht die Konkurrenz aus dem Lager außerirdisch wie Pogacar. Bei allem Respekt vor dem 4. Platz damals, aber das, was heute Lippowitz gezeigt hat, bewerte ich höher.
Ja, sehe ich genauso. Absolut. Muss man genauso in diese Schublade einordnen. Das war super.
Ja, wir merken schon, die Euphorie ist da. Fabian, wie viel Begeisterung ist denn jetzt zulässig?
Ja, volle Begeisterung.
Das ist nämlich der Hubschrauber von Emmanuel Macron, der gerade abhebt, den ihr gerade hört. Der Staatspräsident ist ja hier oben.
Wie, fährt der nicht im Tross runter?
Nee.
Stellt er sich nicht eine Stunde in den Stau?
Der wollte ja unbedingt noch ein Selfie mit mir machen.
Hat er auch gekriegt. Das
finde ich eigentlich schade. Hat er gekriegt.
Hat er doch
nochmal ins Netz, ja.
Okay.
Ja, volle Begeisterung. Also ich meine, er hat das gezeigt.
Mach das Fenster ruhig wieder zu.
Ich mach's wieder zu. Ja, aber es hört sich so.
So ein kleines Schiebefenster. Sieht so aus wie diese Fenster, die man früher in den alten Intercity hatte.
Ja, also er hat es bei der Dauphiné gezeigt, er hat es auch im Frühjahr schon gezeigt, zu was er fähig ist. Er hatte eigentlich die Dauphiné als sein großes Ziel. Das hat ja auch funktioniert, da war er Dritter. Und jetzt verlängert er quasi seine Saison. Und es war ja nicht von Anfang an geplant, dass er die Tour fährt. Und jetzt erste große Bergetappe, wird Dritter. Und ja, ist nicht nur der Drittbeste, ich würde sagen, er war heute der Zweitbeste, wenn er gedurft hätte, wenn er vorher hätte attackieren dürfen. Ich weiß nicht, ob er die Attacke so mitgegangen wäre, ob hätte, wenn und aber, ist auch alles egal. Er ist ein wahnsinnig starkes Rennen gefahren, er ist hinten raus immer schneller geworden, immer besser geworden, er hätte Vingegaard fast noch eingeholt. Also von dem her kann man ganz viel erwarten. Er hat noch keine Schwäche bei der diesjährigen Tour gezeigt. Morgen ist das Bergzeitfahren. Dann sind wir auf jeden Fall nochmal schlauer danach. Roglic ist auch gut gefahren, gar keine Frage, aber ja, hat 2 Minuten kassiert und ist damit im Grunde genommen, oder nicht im Grunde genommen, aber er ist nicht mehr der Kapitän. Das müssen sie sich jetzt überlegen, wie sie fahren. Und jetzt muss natürlich auch, wir haben Roglic gesehen im Ziel. Er hat das erste Interview, das war noch relativ mit so einem Lächeln drauf. Dann haben wir ihn aber nochmal gesehen. Ich glaube, seine Frau war da.
Ja.
Das sah schon ganz anders aus. Also tat ihm schon richtig weh. Da müssen wir auch gucken, wie sie ihn jetzt bei Laune halten. Denn das Problem, was ich jetzt sehe, ist so ein bisschen Red Bull Bora Hansgrohe hat ja keinen anderen Fahrer. Also die haben 2 in den Top 10, aber dahinter kommt ja, also Vlasov, der war heute mal irgendwann mal da, aber nur hinten so ganz knapp dran. Also helfen kann der nicht. Also wenn es jetzt mal, ich gucke nochmal weiterhin, wenn es um Platz 3 oder Platz 2 vielleicht sogar in der Gesamtwertung für Florian Lipowitz geht, dann wird von hinten immer wieder attackiert. Dann gehen andere, die attackieren, andere Teams, und dann, wer fährt dann hinterher? Also das ist dann eine Gefahr, dass sie ihn dann so aus dem Gesamtklassement rausfahren.
Ketzerisch könnte man sagen, so viele Helfer hatte Vinegar am Ende auch nicht mehr heute. Ne?
Nee, das ist richtig. Also sie haben aber auch sehr viel investiert. Ja. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Irgendwas müssen sie ja machen. Wir haben auch vorhin das Interview gehört von Grisha Niermann. Das hörte sich schon so ein bisschen resigniert an. Der sagte ja,
können wir gleich noch irgendwie.
Hauptsache. Und so müssen die natürlich auch fahren. Ich meine, der hat 2-mal die Tour gewonnen, war jetzt 2-mal Zweiter. Also der will die Tour wieder gewinnen. Und dementsprechend müssen die auch so offensiv fahren. Und sie können ja nicht von Anfang an da rangehen und sagen, jo, wir fahren jetzt mal um Platz 2.
Darüber sprechen wir gleich. Dann mit Matteo Jorgensen, der offensichtlich
nicht... Lass uns das nicht vermischen. Lass uns doch mal bei Lipowitz bleiben. Wir sprechen gleich oder hören gleich das Interview mit Grisha Niermann. Wir hören auch Ralf Aldag noch und andere Fahrer auch. Tadej Pogacar hat sich über Florian Lipowitz geäußert. Sehr wertschätzend. Hören wir alles gleich. Einmal kurz die Szenerie beschreiben hier oben in Otakam. Pogacar ist natürlich gleich vorne abgefangen worden, zur Siegerehrung. Dann kam Vinegar ins Ziel. Riesentraube um ihn herum. Und dann aber auch Florian Lipowitz. Verfolgt von den Menschen im gelben Leibchen. Und das sind die hier bei der Tour, die das internationale Signal haben, also die Kamera fürs Weltbild. Die haben sich gleich auf ihn gestürzt. Und das ist immer Beleg dafür, das ist einer, der die Massen interessiert. Also Florian Lipowitz ist jetzt wirklich im Bewusstsein vieler Radsportfans auf der ganzen Welt. Und Michael Antwerpes hat direkt nach dem Zieleinlauf mit ihm gesprochen.
Da ist Florian Lipowitz. Und Florian, wenn heute jemand in Deutschland den Namen Lipowitz noch nicht gekannt hat, jetzt kennt er ihn. Dritter Platz heute hinter Pogacar, hinter Vingegaard. Wann haben Sie das Signal bekommen, dass Sie fahren dürfen?
Ich meine, heute war der Plan, dass Primoz und ich beide offene Karten haben. Jeder dürfte am letzten Anstieg was probieren. Und nachdem ich den größten Teil von vorne gefahren bin, habe ich gedacht, ich probiere mal eine Attacke. Und dann ging die Lücke auf, dann... bin ich hinter Oskar geblieben, falls Primoz wieder zurückkommt. Aber dann habe ich meine Chance genutzt, nochmal attackiert und bis zum Ziel Vollgas.
Primoz ist eben reingekommen, also Vorsprung mehr als eine Minute. Ist das jetzt die neue Kapitänsrolle für Sie?
Ich meine, wir sind ein Team, wir müssen das jetzt in Ruhe besprechen, aber ich denke, das ist noch nicht so weit. Es kommen noch viele harte Etappen und... Also wir schauen das, wir besprechen das in Ruhe mit dem Team und dann machen wir einen Plan für die nächsten Tage.
Das hat uns Florian Lipowitz hier, 10 Meter Luftlinie von uns entfernt, im Zielauslauf erzählt. Die Busse stehen unten im Tal, also 14 Kilometer vor dem Ziel. Und Rolf Aldag, der sportliche Leiter, ist genau da geblieben, der ist gar nicht mit hochgefahren. Und Bernd Arnold hat mit Rolf Aldag gesprochen.
Ja, es war sehr zufriedenstellend. Erste Bergetappe, du weißt ja nicht, was passiert, kann halt alles sein. Und ich glaube, es war... eine herausragende Leistung von Florian, eine sehr solide Leistung von Roglic und überhaupt vom Team, mit 2 Mann in der großen Gruppe zu sein, mit Vlasov, das hat sehr gut gepasst. Man hat Lipowitz immer mal wieder gesehen, hat er sich umgedreht. Wie lange hat er denn warten müssen heute von Teamorder-Seite her? Ja, es ging nicht ums Warten, es ging eigentlich darum, erstmal gemeinsam zu versuchen, Evenepoel fernzuhalten und was da zu machen ging. Und dann war halt klar, Lipo hat halt die Beine und dann gab es vom Sportingleiter Gaspar Rotto auch das Go. Zu sagen, hey, wir wollen ihn jetzt gerade in einem steilen Stück einfach nochmal distanzieren. Und dann ist Onne und Lipowitz losgefahren und das war natürlich sehr gut, weil jetzt sind wir zumindest näher dran, wenn auch noch nicht auf dem Podium.
Vingegaard war ja dann doch auch gar nicht mehr weit weg. Hätte man ihm vielleicht kurz vorher auch schon mal das Go geben können, greif an, dann hätte er vielleicht noch Vingegaard gepackt.
Ja, und dann hätte er sich vielleicht in den Hungerast gefahren, wäre mit 4 Minuten Rückstand angekommen, hätte Fahrradkette, gibt es halt bei uns im Sport nicht, sondern oben auf der Zielen wird abgerechnet und mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Also haben Sie alles richtig gemacht heute? Das weiß man nie, aber es gibt ja auch kein, ist ja kein Computerspiel, das man wiederholen kann. Ich kann einfach nur sagen, wir haben heute Morgen gesagt, wir versuchen Paris auf dem Podium zu erreichen. Ich glaube, wir sind ein Stück weiter näher gekommen, aber das ist halt noch ein ewig weiter Weg. Also insofern, ja, und Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut.
Jetzt könnten wir Hurra schreien, feiern. Morgen ist schon wieder eine harte Etappe. Wird es denn sowas ganz Kleines geben? Ein Gläschen, was weiß ich, alkoholfreies Bierchen oder so?
Nee, wir haben ja nichts gewonnen. Also bei uns gibt es nur was, wenn wir gewonnen haben. Und gewonnen haben wir nicht. Also insofern fokussieren wir uns jetzt gerade auch auf den Bergzeitfahren, was natürlich eine sehr detailgetreue Vorbereitung halt braucht. Weil alle Zeit, die wir heute gewonnen haben, können wir uns morgen wieder liegen lassen.
Wird es noch eine Etappe geben, wo Lipowitz auf Roglic warten muss?
Nee, also ich glaube, er musste heute ja auch nicht warten, haben wir ja gesehen. Und haben immer gesagt, er fährt an der Seite und haben ja auch nie ihn als Helfer ins Rennen geschickt. Wir haben halt immer gesagt, gib ihm die Zeit, gib ihm die Ruhe. Und da würde ich jetzt immer noch drum bitten, dass wir ihn nicht jetzt als Toursieger feiern. Fakt ist halt, dass wir natürlich immer noch zu Pogacar einen weiten Weg zu gehen haben, zu Vingegaard war es jetzt nicht mehr so weit, aber wir sind noch lange nicht da und wir haben noch ganz viel Hitze, ganz viel Schweiß und ganz viele Berge vor uns.
Aber er ist doch jetzt der alleinige Kapitän, oder?
Naja, dann gucken wir mal, was morgen läuft halt. Und ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, sich jetzt festzulegen, weil dann wären wir auch ausrechenbar. Und das macht es ja, wenn man zwei jetzt noch vorne hat. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, sind wir die Einzigen, die noch zwei vorne halt haben. Wir haben ja mit Verlaub gesagt, ziemlich dämlich zu sagen, wir legen uns auf einen absolut fest.
Ja, es ist, glaube ich, eine sinnvolle Haltung, die Rolf Aldag da hat. Aber wie oft hattet ihr das Gefühl heute, dreh dich doch nicht um, fahr doch einfach, diese Ungeduld so.
Ja, ich bin mit diesen Antworten auch nur so semi-zufrieden.
Weil, hätte, ne?
Ja, also ich glaube, die Teamorder war tatsächlich am Anfang, guck ein bisschen, wo der ist, der Roglic. Und ich glaube, da haben sie falsch entschieden. Also ich glaube, er hätte früher einfach schon davonfahren können und auch sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ich verstehe, dass man sagt irgendwie, ne, die Tour ist auch noch lang und der kann auch einen schlechten Tag haben, ist alles richtig. Er ist noch unerfahren, er fährt seine erste Tour. Aber ich glaube, sie haben zu lange geglaubt, dass Roglic da noch mitfahren kann, obwohl man es schon gesehen hat.
Ja, Roglic ist verdient, er ist der Kapitän und ihm gleich bei der allerbesten Gelegenheit zu zeigen, jetzt ist alles anders, ihm die Chance zu geben, ein paar Kilometer für die Teamhygiene und für das, was vorhin auch Fabian gesagt hat, er muss ja auch helfen dann, dass man wirklich gesehen hat, also klar, es geht jetzt wirklich nicht mehr, der andere ist wirklich besser. Was hätte er noch rausgefahren auf Vauquelin und Evenepoel, darum ging es ja vielleicht 30 Sekunden. Wenn die am Ende fehlen in Paris, okay, dann muss das nochmal auf Wiedervorlage, aber noch sind wir ja nicht so weit und deswegen ist es vielleicht der richtige Weg, um Primoz Roglic auch die Möglichkeit zu geben, in Theorie auch mal selber was zu zeigen, aber wenn am Ende die Ansage wirklich war, beide sollen es am Schlussanstieg probieren, Roglic konnte es nicht probieren und das war dann auch irgendwann klar und dass sie dann auf das steilste Stück gewartet haben, das war ja so zwischen Kilometer 6,5 und 4,5 vom Ziel, dann ist es ja auch genau die richtige Idee gewesen, irgendwie.
Absolut, ne? Es war die erste Bergetappe, die erste Ankunft. Und wenn man dann sofort nach 2 Minuten sagt, ja, hier, der ist weg, es zeigt einfach, dass sie wirklich für Roglic gefahren sind. Sie haben für ihn geplant und sie haben gehofft, dass er mitfahren kann. Und das hat er sich auch verdient. Er hat schon viele Rennen, viele Grand Tours auf dem Podium entschieden. Und dann, nach dem 3. Kilometer zu sagen, ja, hier, jetzt ist er weg. Und vor allen Dingen, man braucht ihn auf jeden Fall noch für die Tour weiter, ne, als Teamkollege. Und wenn ich hier auf diese Liste da gucke, ich meine, morgen ist erstmal Peyragudes, dann ist Super Bernier, dann haben wir Mont Ventoux, Col de la Loze, La Palagne, da kommt noch eine Menge. Also das Rennen ist ja noch, das hat heute wirklich erst angefangen. Also heute hat die Tour mit den Bergen erst richtig angefangen und es kommen kaum noch andere Etappen. Deswegen gibt es da noch ganz viel.
Vielleicht, wir bewegen uns natürlich auch im Bereich der Spekulation. Wie deuten wir Bilder? Vielleicht hat er auch auf ein Signal von Roglic selbst gewartet. Ja, ich meine, wir haben das in der Vergangenheit der Tour de France-Geschichte ja schon erlebt. Ganz berühmt, ja, der Fingerzeig, der Wink mit der Hand von Bjarne Riis zu Jan Ullrich. Das ist eine ganz andere Dimension. Da reden wir über den Tour de France-Gewinner von 96 und den von 97.
Wegen von Froome hatten wir auch.
Hatten wir genau, auch, ja. Genau, bei Froome. Aber so ein Signal, vielleicht ist auch das zu erwarten gewesen oder zu erhoffen gewesen, dass der eigentliche Kapitän signalisiert, nee, du bist besser, mach es. Ich bin sehr gespannt übrigens an Primoz Roglic, damit müssen wir reden. Darüber müssen wir reden, das hat er schon lange nicht mehr so in dieser Art und Weise. Und es, ich würde mir wünschen, dass wir das sehen, dass er auch diese, nicht nur die sportliche, sondern auch, das hat ja auch was mit sonstiger Größe zu tun, zu akzeptieren, da ist wohl einer besser und den unterstütze ich nach allem, was ich habe. Das wäre super. Ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ja, das ist ein Profi, der ja auch von Helferdiensten anderer Leute immer wieder profitiert hat. Das jetzt zurückzugeben, das wird eine spannende Geschichte, weil er der Einzige ist, der ihm helfen kann, Florian Lippowitz.
Und gleichzeitig tut er mir auch ein bisschen leid. Fabian hat die Situation angesprochen, da wirkt er nicht zufrieden. Primoz Roglic und die Tour ist eigentlich eine tragische Geschichte. Ne? Also wie er diese verloren hat vor 5 Jahren. Und dann hat er ja auch mehrfach aufgeben müssen, aber auch in dem Jahr, wo er aufgeben musste, war eigentlich schon klar, Jonas Vingegaard ist der Stärkere, auch da Kenntnis gewinnen, ich bin hier nicht mehr der Beste in der Mannschaft. Und das ist möglicherweise jetzt wieder so ein Erlebnis für ihn bei seiner wahrscheinlich letzten Tour. Also es ist zu hoffen, dass er da trotzdem irgendwie dranbleibt dann in der Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche es ihm. Er ist immer noch da. Also es sind jetzt 2 Minuten zu Lipowitz. Mal gucken, was jetzt morgen bei dem Bergzeitfahren da rauskommt. Ja, wie er drauf ist, wie er damit mit zurechtkommt mit dieser Niederlage. Er hat mit Sicherheit gehofft, dass es jetzt besser wird in den Bergen, dass er dann besser mitfahren kann. Aber das war heute definitiv.
Sie haben noch eine Variante, eine taktische Möglichkeit mit 2 Leuten in den Top 10. Jorgensen ist auch noch drin, weil er 10. ist, aber der Rückstand ist gewaltig. Mhm. Das, was Wismar Liesebike hatte, nämlich mit einer taktischen Variante, Jorgensen nach vorne zu schicken und Pogacar muss nachsetzen. Ich meine, Pogacar ist eine eigene Liga. Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Aber da mit Druck zu arbeiten, diese Ausgangsposition haben sie natürlich immer noch.
Ja. Alle Teams, die aufs Podium wollen, sehen natürlich Red Bull jetzt mit 2 Fahrern, die Gefahr ausfahren natürlich. Tadej Pogacar gehört bei der Pressekonferenz, die das gelbe Trikot jeden Tag abhalten muss im Ziel. Und da wurde er gefragt nach Florian Lipowitz. Fand ich sehr erstaunlich.
Oh, Lipo is a great guy. We were in the same hotel now 3 days. I chat a bit with him in the elevator yesterday. Seems super cool kid. And I don't want to say he's really strong and a super good rider. I think he has a room for improvement in all aspects, I think, of riding, and I think we will see more of him in the next coming days and next years.
Wir werden in den kommenden Tagen noch ein bisschen was sehen von ihm und auch in den kommenden Jahren. Also das ist schon einer, den, glaube ich, einige Teams jetzt auch auf dem Zettel haben müssen. Ich würde euch aber noch eine Geschichte erzählen lassen von Ralf Denk. Flo hat das beim Tourfunk Live in Frankfurt schon mal angedeutet. Wir haben Ralf Denk nochmal gefragt, wie hat der Florian Lipowitz eigentlich entdeckt? Und eigentlich ist Lipowitz zu ihm gekommen. Sehr amüsant.
Ja, also schöne Geschichte. Kurzfassung, Telefon klingelt im Jahr 2020, glaube ich, war das. Meine Assistentin stellt durch. Da ist einer dran, der will Radprofi werden und jetzt ist er Biathlet. Ja, stell mal durch, ich höre mir das an. Und es war dann ein inspirierendes Gespräch. Und ich habe ihn zum Mittagessen eingeladen, ein paar Tage später. Dann kam er da im Januar mit Radklamotten. Dann frage ich ihn, wo kommst du denn her? Ja, von der Schule. Ich wusste, seine Schule ist mehr wie 100 Kilometer von meinem Büro entfernt. Respekt. Haben wir so wirklich gut ausgetauscht und so weiter und ein bisschen einen Plan gemacht. Und ich sagte, ich kann nicht gleich Profi werden bei uns für die U19. Ist er schon zu alt? Habe ich eben überlegen mir was. Und ja, nach 2 Stunden guten Gespräch, sagt er, kann ich mich noch irgendwo umziehen? Weil ich will wieder zurück in meine Radklamotten, ich fahre wieder nach Hause. Also wieder 100 Kilometer zurückgefahren. Also der ist 200 Kilometer an dem Tag gefahren. Und das war für mich schon so ein erster Indikator, okay, der will. Ja? Wollen ist das eine, du brauchst natürlich auch das Talent. Aber wenn der Wille schon mal da ist, dann ist schon mal viel Gutes vorhanden. Und deswegen haben wir uns auch den angenommen, auch zusammen mit Dan Lorang, haben ihm dann beim Team KTM Tirol einen Platz besorgt. Da ist er dann auch die ersten kleineren Profirennen gefahren. Und dann kam er schlussendlich wieder zu uns und dann ging der Weg weiter.
Und jetzt ist es für Sie ein, wie Sie sagen, Herzensprojekt. Wie genau meinen Sie das?
Ja, weil es fühlt sich immer anders an, gell? Wenn Leute erfolgreich werden, die, wo du sag mal, von ganz klein begleitest in den Sport, als wie wenn du jetzt richtig viel Geld auf den Tisch legst und dann kaufst du Peter Sagan. Das sind auch tolle Erfolge. Und ich will die Momente nicht missen, wo Sagan gewinnt für uns. Aber wenn ein eigener Rennfahrer, der wo bei dir in deinem Projekt Berufsfahrer wird, wie ein Emanuel Buchmann zum Beispiel oder wie ein Pascal Ackermann, die sind bei uns Berufsfahrer geworden, dann sind das doch noch mehr andere emotionale Erfolgsmomente, als wenn du viel Geld für einen Rennfahrer auf den Tisch legst.
Ich glaube, die Geschichte, Flo, sagt viel über den jungen Menschen Florian Lipowitz aus. Ne?
Ja, und sie ist sinnstiftend. Sie macht Mut. Das kannst du übertragen in jede andere Sportart. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr mal aus einer Auswahlmannschaft in der B-Jugend rausfliegt. Ja und? Bleib dran. Vielleicht hast du einen anderen Trainer. Bewerb dich. Schreib einen Brief. Ruf an.
Oder mach einen anderen Sport.
Oder mach einen anderen, ja. Ja. Erik Zabel war mal Ringer, ja. So als kleines Beispiel. Übrigens auch für Leute in der Position eines Ralf Denk.
Ja.
Die Kollegen können sich auch mal überlegen, muss ich eigentlich jeden wegschicken, der vielleicht mit einer verrückten Idee um die Ecke kommt? Das kannst du fast in jedes Berufsbild übertragen. Ich finde das eine super Geschichte. Ich habe die damals geliebt schon und heute sowieso wieder.
Und die Geschichte fängt ja bei ihm sogar noch ein bisschen früher an. Er war ja früher Biathlet, ist dafür nach Seefeld gezogen mit der Familie, ja. Also nach Österreich, um eben perfekte Trainingsbedingungen zu haben. Hatte dann zwei schwere Knieverletzungen, konnte diesen Sport also nicht weiterführen und hat dann die Chance gesehen im Radsport und hat seinen Weg gesucht, gefunden und ist jetzt in der Weltspitze angekommen.
Das muss man ja auch erstmal lernen. Radfahren, klar, gute Trainingswerte haben, aber sich in so einem Feld zu behaupten, es ist ja auch ein Riesenunterschied von der Amateurklasse oder Jedermannrennen und so weiter, dieses enge Fahren, sich da zu bewegen, das musste der alles lernen, nicht von klein auf, wie ein John Degenkolb und so, sondern das finde ich schon, es ist echt eine tolle Geschichte. Ja, und
das hat er wirklich bewiesen, jetzt in den ersten 10 Tagen vor allen Dingen, dass er das kann. Also ja. Er war immer gut positioniert, hat immer aufgepasst, war aufmerksam. Das ist... Da gibt es andere Skispringer zum Beispiel, die das nicht immer geschafft haben. Aber
gut. Wen meinst du denn jetzt?
Ich finde es auch stark, mit 2 Knieverletzungen dann auf die Idee zu kommen, Radsportler zu werden. Also da gäbe es ein paar andere Ideen, wo man die Knie vielleicht nicht ganz so braucht.
So, ihr merkt, wir sind schon auch ein bisschen angestiftet, aber müssen natürlich auch mal sagen, es ist jetzt die 12. Etappe gewesen. Ja. Da ihr Weg nach Paris ist noch sehr, sehr weit. Die Pyrenäen haben gerade erst angefangen, die Alpen kommen noch, der Ventoux dazwischen. Also,
ja, und er kann einen schlechten Tag
genau.
haben. Also auch da, die Leistung bleibt.
Ja.
Also selbst wenn er einen schlechten Tag oder einen Einbruch haben sollte, die Leistung bleibt. Das können wir jetzt, glaube ich, nach 12 Tagen auf jeden Fall schon festhalten, was immer am Ende dann rauskommt.
Ja. Großer Verlierer des Tages, Jonas Vingegaard, wo Wismar, die mächtig viel investiert hat, aber am Ende keinen guten Tag hatte, und Grisha Niermann hat mit mir darüber gesprochen.
Na, es war natürlich kein guter Tag für uns, wir hatten uns mehr erhofft. Jonas wird am Ende Zweiter, hat aber am letzten Anstieg ganz schön gelitten und wir haben natürlich viel Zeit verloren heute, das haben wir uns anders vorgestellt, aber so ist es. Der beste Fahrer hat gewonnen, ist jetzt im gelben Trikot und hat einen ordentlichen Vorsprung.
Sie haben ja viel versucht als Team, waren sehr viel vorne zu sehen, war das im Nachhinein der Fehler?
Ich denke, wie wir auch heute gefahren werden, das Ergebnis war immer derselbe gewesen.
Klar, die Tour ist erst in Paris zu Ende, aber wie bewerten Sie die Lage?
Ja, die Lage bewerten wir im Moment, dass wir gegen einen relativ großen Rückstand haben. Wir werden natürlich weiter kämpfen, aber der große Favorit ist im gelben Trikot und hat mehr als 3 Minuten Vorsprung.
Und müssen Sie jetzt auch auf Florian Lipowitz achten?
Wir achten immer auch auf alle Konkurrenten, aber im Endeffekt ist Jonas hier, um die Tour zu gewinnen, und ob er am Ende Zweiter, Dritter oder Vierter werden würde, das beschäftigt ihn, glaube ich, im Moment nicht so sehr.
Also Sieg oder alles andere egal, wie deuten wir das?
Ja.
Das war der sportliche Leiter von
Christian Niemann. Genau. Ja. Hatte ich auch eingangs gesagt, also für den, der 2-mal die Tour gewonnen, da kann nicht das Ziel sein, nochmal Zweiter, zum 3. Mal Zweiter zu werden oder Dritter, also die haben alles probiert heute und auch in den letzten Tagen UAE unter Druck zu setzen, das hat die letzten Tage ganz gut funktioniert, heute zwischenzeitlich auch mal kurz und dann ist aber alles zusammengebrochen, also dann ist Jürgensen, konnte dann auf einmal nicht mehr, dann mussten sie vorne auch das Tempo rausnehmen, das hat dann natürlich auch Remco Evenepoel wieder in die Karten gespielt, wenn die nämlich weitergefahren wären, wäre der nicht zurückgekommen, auf keinen Fall. Dann sähe das Ergebnis jetzt heute auch nochmal ein bisschen anders aus, aber sie haben auf Jürgensen gewartet, dann irgendwann mussten sie ihn auch gehen lassen, der hat hinterher 12 Minuten, konnten sie dann halt auch nicht warten, haben alles erstmal heute in eine Waagschale geworfen und haben ja nicht alles verloren, aber sie haben auch nicht gewonnen. Sie haben Pogacar nicht so unter Druck setzen können, wie sie es gerne gehabt hätten.
trotz des Sturzes von Tadej Pogacar gestern. Das können wir ja nicht. Also wenn man die Bilder heute sieht und dann nochmal gestern das Finale, da ist er mit 50 auf dem Asphalt gelandet und heute fährt er 2 Minuten raus.
Und du hast gesagt, meistens tut das erst am zweiten Tag und dritten Tag so richtig weh. Das ist vielleicht so die Hoffnung.
Ja, aber bei dem, ist ja wie Wolverine irgendwie. Wir haben heute schon mit dem Kollegen, habe ich schon gewitzelt, irgendwie gesagt, ja, das ist, vielleicht ist er auch schon wieder Haut drunter. Das ist nur so verbunden. Also man hat dem ja überhaupt nicht angemerkt, dass der gestern gestürzt ist. Gar nicht.
Auch das Team, wir haben ja gedacht, das Team wäre geschwächt durch den Ausfall von Almeida. Sivakov war heute auch relativ früh wieder weg, weil er immer noch unter den Folgen einer Bronchitis offensichtlich hat, dazu ist gestern gesagt, das wären die Nachwehen einer Bronchitis, leidet. Wir hatten jetzt 2 Schlüsseletappen für das gelbe Trikot. Das Zeitfahren und die erste Pyrenäen-Etappe. Und Wismar hat beides Mal, Jonas Vingegaard in Person, eine Niederlage erlitten. Das Zeitfahren. Und heute hat das Team alles investiert. Dann hatte Jorgensen den schlechten Tag. Fabian hat es erklärt. Und plötzlich ist UAE da, setzt sich. Also Valens war genau richtig als Relaisstation vorne, der hat dann unten vor dem Schlussanstieg nochmal richtig Tempo gemacht und was dann Jonathan Narváez da veranstaltet hat, der ist ja richtig ein Leadout für einen Sprint gefahren, so ungefähr auf dem ersten Kilometer da in den Schlussanstieg hinein und darauf kann Pogacar dann eine Attacke setzen, wo Vingegaard einfach nicht mehr mit kann.
Aber ich habe das vor 2 oder 3 Tagen hier mal gesagt, diese Taktik anzupassen, wenn sie eben nicht genug Helfer haben, muss Pogacar eben eher gehen. Und dann war halt wahrscheinlich die Idee tatsächlich, wenn ihr weg seid am Fuße des Berges, dann einer noch da, dann sprintet mir diesen Angriff an und dann geht's halt los. Und dann geht's eben nicht 5 oder 6 Kilometer vom Zielstrich los, sondern waren es eben 11 und dann macht er das alleine. Und ich habe überlegt, 2:10 vor Vingegaard, also andersherum hatten wir ja mal knapp 3 Minuten. Damals Glandon, glaube ich, hieß es, in der Nähe von Briançon. Aber war schon mal so groß die Differenz auf irgendeiner einzelnen Etappe zugunsten von Pogacar? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Das ist schon heftig.
Wir haben uns auch getäuscht, muss man ehrlich sagen. Also gestern hatten wir, oder ich zumindest, auch den Eindruck, könnte jetzt die große Chance sein. Wismar macht den besseren Eindruck. UAE ist geschwächt. Dazu kam der Sturz von Pogacar und heute war irgendwie einfach komplett alles anders als man zumindest erwarten konnte gestern.
Also wir haben ja Pogacar eben gehört zu Lipovic, er hat in der PK halt, ist ja auch gefragt worden, wie er das jetzt alles hier einordnet, ob es die große Revanche war und so. Und dann hat er nur gesagt, er ist mit seiner Karriere. Er fährt im Weltmeistertrikot, es gelingt ihm alles, er hat eine hervorragende Saison. Er sagt, solange mir das Spaß macht, Rennrad zu fahren, wird das so sein. Und wenn mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann werden meine Leistungen auch nach unten gehen. Aber im Moment fühlt er sich, glaube ich, über alle Zweifel erhaben und so tritt er ja hier auch auf. Also es ist schon eine Übermacht, die einen manchmal auch rätseln lässt.
Ja, ihr hört den Torfunk. Oh, wir müssen mal ganz schnell nach Hamburg gehen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Und wir beginnen mit einer Nachricht von der Tour de France, denn die diesjährige Ausgabe hat ihre erste große Skandalnachricht, ein Fauxpas, der ausgerechnet dem ARD-Erfolgspodcast Tourfunk unterlaufen ist. Einzelheiten dazu jetzt von unserem Kollegen Moritz Kasselet. Was soll ich sagen? Wir haben gestern einen Tagessieger aus Norwegen gehabt, Jonas Abrahamsen, und von einem Zwillingsbruder gesprochen. Und natürlich haben wir uns getäuscht, der Mann kommt aus Schweden. Nee, der hat gar keinen Bruder. Abrahamsen hat keinen Bruder, das war mein Fauxpas. Das sind Tobias und Anders Johannessen und nicht Jonas Abrahamsen. Aber schön, wie ihr alle mit drauf eingestimmt habt gestern.
Ja, es war dein Fauxpas und wir waren, also ich habe mich einfach übertölpeln lassen und habe gesagt, okay, jetzt hat es
was so mit überzeugen.
Jetzt hau ich da jetzt nicht rein.
Ich war erstaunt, was du alles weißt.
Wir haben noch aufgerufen und dass die Leute sich.
Wir hätten dich verbessern müssen, also ja. Es war. Naja, mehr Culpa.
Es war halt sehr heiß gestern in Toulouse.
Es war super heiß, ja. Ich glaube, ich war die
Dreh. Aber du hast auch eine schöne Zeit beim Tourfunk gehabt.
Ja.
So zum Abschluss. So.
Und am Ende bin ich noch im Fernsehen bei den Tagesthemen gelandet. Das war auch nicht so schlecht. Es hat großen Spaß gemacht, heute diese Etappe zu gucken und mit euch darüber zu sprechen. Morgen nach dem Zeitfahren rauf nach Peragüde sehen wir uns wieder. sprechen wir uns wieder. Flugfeld von James Bond, habe ich mal abgespeichert. Ja. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht sagen beim Morgen, Holger. Ne? Kurzes Zeitfahren, bergauf.
Ja, genau. Drei Teile im Prinzip. Flach unten, dann moderat nach oben für reichlich 7 Kilometer und dann ein richtig Hammeranstieg. Der letzte Kilometer, Kräfte richtig einteilen, sonst wird es ganz bitter. Am Ende wird spannend. Favorit ist nicht Evenepoel, sondern Pogacar. Und Florian Lipowitz müsste das eigentlich richtig gut können.
Ja, bei James Bond sind Flugzeuge explodiert, glaube ich. Mal gucken, welche.
Der Morgen stirbt nie, ist das, ne?
Welche Muskeln explodieren, welche Beine. Die Beine. Also, vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.